Zusagen. So heißt unsere Predigtserie. Das mit diesen Zusagen ist ja nun gar nicht so ganz einfach. Gerade für Eltern, finde ich, ist das total schwierig. Als unsere Kinder noch klein waren, da haben wir auch oft Zusagen abgegeben. Heute Abend gibt es Eis, heute Abend gibt es Pommes, ihr könnt noch Fernsehen gucken, wir gehen zu McDonald's, was auch immer. Und am Ende wurde es dann oft doch anders, weil sich die Umstände geändert haben oder wir das Geld vergessen hatten oder es irgendwie nicht ging. Und da war so ein typischer Spruch von den Kindern: Ihr lügt. Ihr seid gemein. Ihr haltet eure Versprechen nicht ein. Später haben wir dann gelernt und haben gesagt, wahrscheinlich gehen wir heute Abend zu McDonald's. Wenn alles gut geht, gibt es ein Eis heute Abend. Eventuell machen wir das so und so. Trotzdem war die Enttäuschung groß und trotzdem war natürlich der Ärger da über uns. Und die Frage ist, wenn wir jetzt eine Predigtserie hören, die heißt Gottes Zusagen, ob Gott vielleicht auch so ist. Hält sich Gott vielleicht auch ein Hintertürchen offen, um zu erklären, warum er dieses oder jenes doch nicht getan hat? Oder gibt es bei ihm Seiten mit Kleingedrucktem, die man sich unbedingt anschauen müsste? Oder gibt es Bedingungen, die einfach nicht genannt wurden? Vielleicht kennt ihr das auch. Man verlässt sich auf etwas und dann sagen die, nee, das gilt nur, wenn sie vorher... Mal ganz kleinen Schnitt, Bruch, anderes Thema. Die Welt. Wenn wir uns fragen, wie unsere Welt gedacht war, dann lesen wir in der Bibel, erkennen wir, dass Gott unsere Erde so geschaffen hat, dass sie ein Ort der Freiheit, ein Ort des Glücks, ein Ort der Liebe, der heilen Beziehungen. Menschen würden heile Beziehungen zu Menschen haben. Menschen würden heile Beziehungen zu Tieren haben. Menschen würden in guter Beziehung zu Gott sein. Und irgendwann kommt dann plötzlich dieser Bruch in unser Leben hinein und alles wendet sich gegeneinander. Plötzlich töten Menschen Tiere. Vorher im Garten Eden, das war vegetarisch. Plötzlich töten Menschen auch Menschen. Und plötzlich essen Eichhörnchen nicht mehr nur Nüsse, sondern sie plündern die Neste von Vögeln und essen die Eier und essen die neugeborenen kleinen Vögel. Der Tod und das Böse findet plötzlich seinen Platz in der Welt. Das war vorher nicht so, es war auch gar nicht so gedacht, aber plötzlich war das dann da. Auf jeder Beerdigung sprechen wir über die neue Welt Gottes, die kommen wird. Auch letzte Woche in der Predigt von Silvanus, das war keine Beerdigung, das war ja die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, ging es darum, dass Gott verspricht, ich mache alles neu. Ein Leben wartet auf Menschen in einer neuen Welt, in Gottes Welt. Eine Welt frei von Bosheit, von Neid, von Gewalt, wo es keine Krankheit gibt, kein Schmerz, wo kein Leid ist. Eine Welt, die geprägt ist von der Gegenwart Gottes und wo keiner niemandem etwas wegnehmen will oder abkaufen will, wenn er es denn macht. Und Jesus gibt eine ganz starke Zusage. Er sagt nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was wir an dieser Stelle sehen, es gibt in der Bibel zwei Arten von Zusagen. Es gibt unterschiedliche Gruppen von Zusagen. Es gibt zum einen die Zusagen, die gelten unbedingt. Die gelten also ohne eine Bedingung. Die gelten immer. Egal, was ich glaube, egal, was ich lebe, egal, was ich sage, egal, was ich tue, das gilt immer. Zum Beispiel hier, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es hat erstmal gar nichts zu tun mit meinem Leben. Ich kann leben, wie ich will, ich kann sagen, Gott, ich gebe es gar nicht, ich kann Jesus mit Füßen treten. Und trotzdem gilt das, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Gottes Zusage. Es ist ein Versprechen, so ist das. Auch viele andere Zusagen in der Bibel, wo Gott sagt, so sind, das ist es, das tue ich, das werde ich tun, so werde ich sein, losgelöst von euch. Aber dann gibt es eine zweite Gruppe von Zusagen, sehen wir hier auch, nämlich hier den zweiten Teil. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind Zusagen, die werden nur dann wirksam für mich, wenn ich beteiligt bin. Wenn ich mitmache. Sie wird wahr, wenn. Diese zweite Zusage wird wahr, wenn ich sterbe, okay, aber auch wenn ich das glaube. Dann gilt diese Zusage für mich und mein Leben. So, also was tun wir jetzt? Wir leben in einer Zeit, also es gab das Früher. Das Früher, da wo die Eichhörnchen noch vegetarisch waren und die Menschen nackt und unbeschwert und unbekleidet in diesem Garten Eden lebten. Und irgendwann wird es die Zukunft geben, den Himmel, die neue Erde, das neue Reich Gottes, die Zeit, wo es nichts Böses, nichts Verwerfliches, nichts Krankes mehr geben wird. Aber was tun wir in dieser Zwischenzeit? Oder welche Versprechen von Jesus gelten eigentlich für diese Zwischenzeit? Und wofür steht Jesus? Es gibt ein Versprechen von Jesus, über das wir hier im Gottesdienst vielleicht noch nicht so oft gesprochen haben die letzten Jahre. Es gibt ein Versprechen. Er sagt nämlich an einer Stelle, also Johannes sagt es über Jesus, der Sohn Gottes, also hier geht es um Jesus Christus, der Sohn Gottes aber ist gekommen, um die Werke des Widersachers zu zerstören. Das ist eine Zusage Gottes, wofür Jesus gekommen ist. Er sagt, ich komme, um die Werke des Widersachers zu zerstören. Im griechischen Urtext des Neuen Testaments steht hier, ihr ahnt das wahrscheinlich schon, für Widersacher dieses Wort Diabolos. Das kann man jetzt ganz verschieden übersetzen mit der Teufel oder das Böse, der Böse oder auch wie hier in dieser Übersetzung der Widersacher. Und diese Zusage, die Jesus hier sagt, die ist doppelt. Zum einen sagt er ja, ich komme, um diese Werke zu zerstören, da reden wir gleich nochmal drüber, um die wegzunehmen. Und später wird er sagen, aber meine Jünger, also meine Nachfolger, die Menschen, die mit mir leben, die werden genau die gleichen Dinge tun, die ich getan habe. Also diese Zusage Gottes, was er tut und tun will, ist gleichzeitig Auftrag oder Zuspruch oder Versprechen für unser Leben. Wir werben ja immer dafür zu beten, weil wir glauben, dass Beten tatsächlich etwas verändert. Ich werbe immer dafür, täglich auch das Vaterunser zu beten. Nicht so runter zu beten, sondern bei jeder Bitte so einen Moment sich aufzuhalten, einen Moment zu verweilen. Was heißt das eigentlich, Vater unser? Was heißt das? Was bedeutet das? Und dann kommen wir immer auch zu dem Gebetssatz, wo wir da beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Also es gibt eine Dringlichkeit. Jesus hat diese Bitte in seine Top-Bitten aufgenommen. Eine Dringlichkeit, so zu beten. Beten um Gottes Kraft im Angesicht des Wirkens, des Bösen und des Dunklen in dieser Welt. Und wir leben einfach mitten in einem Konflikt. Auf der einen Seite ist der Gott da, der uns seine Freiheit schenken will. Und auf der anderen Seite ist da die Gebundenheit und Tyrannei und Willkür all des Bösen in der Welt. Was auch ja Jesus so ausdrückt in dieser zweiten Zusage, die ganz eng mit dieser zusammenhängt, und das sagt jetzt wirklich auch Jesus selbst. Er sagt, der Dieb, also er spricht hier wieder von dem Widersacher, er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, also ich nehme mir, was mir nicht gehört. Okay, ich verkneife mir alle Querstreben auf die Weltpolitik gerade. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also Jesus sagt, es gibt eine zerstörerische Gegenwart des Widersachers heute und es gibt die liebevolle Präsenz Gottes. Da ist jemand, der will dir stehlen, was du hast, der will dich zerstören, der will dir wegnehmen, was dir gehört. Und es gibt einen Jesus daneben, der sagt, ich will dir Leben spenden, ich will dir geben, was zum Leben nötig ist. Du sollst Fülle haben, so viel, um es zu genießen und noch so viel, um es zu geben in alle Not dieser Welt hinein. Und wenn wir dieses Böse etwas beschreiben wollen, dann könnten wir sagen, es ist das Böse. Oder wir könnten sagen, es ist auch Personal, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Widersacher. Aber gemeinsam ist all diesem ein Interesse an Gewalt, ein Interesse an Leid und Trauer. Die Zerstörung unserer Umwelt, die Bedrückung von Menschen in jeder erdenklichen Form. Ich nehme mir, was ich will, wenn ich die Macht dazu habe. Das Böse liebt den Krieg und es hasst Versöhnung, Vergebung, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, aber es liebt die Bitterkeit. Und es ist der Wunsch, die Wahrheit zu verdrehen. Die Welt mit Fake News und Unwahrheit zu überziehen. Und es gibt einfach eine unerhörte Kraft von Geld, von Macht und auch von Sexualität, die übergriffig genutzt wird. Wie viele Menschen sind heute weltweit versklavt? Mehr als jemals zuvor in der Geschichte, weil sie arbeiten sollen für andere, damit sie ihren Reichtum steigern können. Oder auch in dem ganzen Bereich der Sexualität, wie viel Unheil und Böses gibt es. Und wer heute Geld verdienen will in der Welt, ich weiß nicht, ob ihr mal diese Statistiken gelesen habt, die größte Geldeinnahmequelle der Welt ist nicht Drogenhandel, sondern Menschenhandel. Also es war vor 10 Jahren, ob das heute noch so ist, ich denke mal, das wird heute ähnlich sein. Also was Jesus hier sagt, wir stehen in einem Konflikt und an einer Stelle in der Bibel, das ist so auch so vielleicht ein bisschen herausfordernde Stelle, da sagt er einmal, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Und ich finde das eine total wichtige Aussage. Also das Problem ist nicht ein anderer Mensch. Es geht nicht gegen Menschen. Und manchmal vertauschen wir das so ein bisschen. Wir rutschen manchmal in so eine Schiene, dass wir uns ereifern über die Menschen, die das und das tun. Aber er sagt hier, der Kampf geht nicht gegen Menschen, sondern er richtet sich gegen Mächte und Gewalten, Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Und ich weiß, normalerweise in dieser Kirche und im Gottesdienst reden wir nicht über solche Texte so viele und so lange. Aber wenn wir jetzt über Gottes Zusagen sprechen, dann sollten wir uns dennoch bewusst sein, dass das so ist. Es gibt eine dunkle Seite des Lebens, die bei jedem von uns auch anklopft, jeden Tag. Der jeden Menschen auf der Welt bedrängt und in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Handeln will und anklopft und sagt, ich möchte gerne ein Teil von dir sein. Und deswegen, wir sind ja eigentlich bei Gottes Zusagen, gibt es eine Zusage, wo er sagt, Gott hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Also wenn ich sage, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich lebe mit Gott, ich lebe in dieser Welt, dann kann man sich ja beschreiben, es gibt ganz viele Dinge, die mich beschreiben, ich bin zum Beispiel männlich, andere sind nicht männlich, man ist... Egal, es gibt ganz viele Dinge, die uns beschreiben. ich wohne in Hamburg, ich habe eine Arbeit, ich treibe Sport. Aber eine von unseren Beschreibungen sollte auch sein, dass wir im Kopf haben, dass Gott sagt, hey, du bist jetzt in diesem Augenblick, hast du schon einen Platz in der Himmelswelt. Also du bist nicht das, ich weiß, dass sich das so anfühlt, aber du bist nicht das Opfer. Und du hast heute mit Jesus einen Platz in der Himmelswelt. Jemand hat mal gesagt, wenn du über dich selbst denkst, bist du Hamster oder bist du Labrador? Wie denkst du über dich? Und gleichzeitig kann man natürlich fragen, und wenn das aber jetzt wahr ist, ich habe diesen wunderbaren Platz in der Himmelswelt und Jesus Christus kam, um die Werke des Bösen zu zerstören, warum ist dann noch so viel Leid in der Welt? Vielleicht geht es ja euch auch so wie mir, ich kann dieses Leid im Augenblick, ich kann es nicht aushalten. Ich gucke viel weniger Nachrichten als sonst und es ist immer noch genug. Ich kann es kaum halten. Und dann lesen wir diese Andeutung in der Bibel, dass wir, insofern, Heike, passt das zu deinem Hoffnungsspender am Anfang des Gottesdienstes, dass wir jetzt noch in einer Zeit der Hoffnung leben, wo das noch nicht wirklich so da ist, dass man denkt, ja, tschakka, es ist wirklich da, es ist wahr, es ist wirklich, es wirkt noch so verborgen, so verschleiert. Einmal spricht Paulus davon, dass wir in Geburtswehen liegen. Also ich war zweimal bei einer Geburt dabei. Geburtswehen ist schon was Besonderes. Da freut sich doch jeder Mann, dass er keine Frau ist. Aber diese Geburtswehen, das ist schon besonders. Also das ist schon nicht schön. Meistens. Manchmal auch nicht. Vielleicht habt ihr, es war doch vor ein paar Jahren diese Story, wo da diese Jugendgruppe da in dieser Höhle eingeschlossen war. Ist es ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht wie lange. Und dann haben sie doch so einen ersten Zugang zu ihnen gebohrt gehabt, aber nur für Luft und für so ein bisschen Versorgung. Und dann hat es noch Tage gedauert, bis sie wirklich retten konnten. Und die mussten noch aushalten. Die hatten nur dieses kleine Röhre und wussten, okay, da ist was, da kommt was. Aber und ich denke, wenn ich so an mein Leben denke, wie es mir gerade geht, ich bin diese Jugendgruppe da in dieser Höhle und da ist schon das Rohr, da ist schon ein bisschen Luft, da ist schon, die ersten Taucher waren schon da, aber ich weiß, ich bin hier noch drin. Einmal sagt Paulus, die Schöpfung wartet voller Sehnsucht. Wir warten voller Sehnsucht auf dieses Neue. So, aber was tun wir jetzt in dieser Zwischenzeit? Es gibt diesen, im 2. Petrus sagt er einmal, wir erwarten gemäß seiner Verheißung oder seiner Zusage, wir erwarten einen neuen Himmel, das war das Thema von Silvanus letzte Woche, und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wenn die Bibel dieses Wort erwarten benutzt, dann meint sie nicht dieses Abwarten, dieses Aussitzen, dieses irgendwie Durchhalten. Manche von uns lieben ja Zahnärzte, diese sitzen auf dem Stuhl, während sie bohren. Es geht nicht darum, dass du irgendwie aushältst und durchkommst oder das Ende der Lateinstunde. Nichts war so schlimm wie eine Doppelstunde Latein. In der Schulzeit gab es für mich nichts Schlimmeres. Erwarten bedeutet, aktiv und lebendig zu warten. Wenn wir sagen, vielleicht bedeutet das für uns eine ganz neue Art auch, achso, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte dahin. Vielleicht heißt es für uns eine ganz neue Art zu beten. Klar, die Antwort der Kirche ist ja immer beten. Beten und Bibel lesen, Bibel kommt auch gleich. Aber vielleicht geht es um eine neue Art zu beten, sich in diesen Konflikt reinzustellen. Jemand hat das so gesagt. Also wir beten ja jeden Tag das Vaterunser und dann beten wir, erlöse uns von dem Bösen. Und dann meinte jemand, das zu beten bedeutet, den Sieg des Kreuzes und der Auferstehung einzuatmen. und dadurch für einen weiteren Moment, für eine weitere Stunde, für einen weiteren Tag die Stellung zu halten gegenüber den Kräften der Zerstörung in uns selbst und in der Welt. Vielleicht bedeutet das, neu zu beten, diese Kraft der Auferstehung zu nehmen. Und eines Tages werden wir frei sein von allem Bedrückenden, aber jetzt ist die Zeit dazwischen und jetzt sind wir noch gefordert. Vielleicht heißt es auch, es auszudrücken als Kirche, als Gemeinschaft, als Hauskreis. Einmal kommt die Gemeinde in der Apostelgeschichte zusammen und sie beten so: Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkünden. Erweise deine Macht, lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft vom Gottesreich mutig und frei. Und wir lesen das immer wieder in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde zusammenkam, um zu beten für etwas. Und nicht nur für sich selbst, nicht nur für die nächste Woche und nicht nur für die Prüfung, was alles total gut ist. Und wenn ich krank bin, dann bete ich, dass ich gesund werde. Aber hier geht es um ein Gebet, was noch darüber hinausgeht, das irgendwie sagt, Herr, sieh doch ihre Drohungen. Und natürlich geht es um Gottes Worte. Bestimmt kennt ihr oder vielleicht kennt ihr die Situation, wo Jesus in der Wüste ist und er von dem Widersacher versucht wird mit richtig guten, schlauen, logischen, schönen Worten. Und Jesus sagt, ja, du hast vielleicht recht, aber hier in der, Gott hat das doch so und so gesagt. Das neu zu greifen, was Gott gesagt hat und es zu glauben, auch wenn ich es noch nicht ganz sehe. Und ich mich entscheide, heute nicht aufzugeben. Ich glaube, wir alle, oder sagen wir ich, habe schon davon erzählt, ich bete für Menschen und die sterben trotzdem. Wir haben uns gegen Umstände gestemmt und es ist doch durchgebrochen. Wir haben immer wieder gegen die Ungerechtigkeit die Stimme erhoben und vieles ist nicht besser geworden. Aber trotzdem darin zu sagen, ich entscheide mich nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, immer wieder neu Hoffnung zu spenden, Jesus zu spenden, Stellung zu beziehen gegen das Böse. Jedes Mal, wenn du jemandem vergibst und die Bitterkeit nicht zulässt, vernichtest du ein Stück der Kraft des Bösen in dieser Welt. Jedes Mal, wenn du dich um einen Ausgegrenzten kümmerst, um jemanden am Rand, in der Arbeit, auf der Schule, in der Klasse, unterwegs oder aus anderen Kulturen, beziehst du Stellung gegen das Böse. Jedes Mal, wenn du etwas Schönes erschaffst, mit deinen Händen, mit deinen Worten, mit deinem Denken, mit deinem Tun, jedes Mal, wenn du dich integer verhältst, wenn du um des guten Willen ein Opfer eingehst, beziehst du eine Stellung gegen das Böse. Jedes Mal, wenn du einem bitteren System keinen Raum gibst, beziehst du Stellung. Jedes Mal, wenn du mit anderen um Befreiung und Veränderung betest, beziehst du Stellung gegen das Böse, ergreifst Gottes Zusage. Und das ist ja der letzte Gedanke hier, dass wir jedes Mal, wenn ich Jesus hineingebe in eine Situation und da Worte und Taten der Hoffnung von mir ausgehen, dann geschieht etwas. Jedes Mal, wenn Vorurteile keinen Raum finden und wenn Vergebung größer ist als Vergeltung und Heilung größer als anderen Schmerzen zuzufügen, geschieht etwas von dem, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um die Werke des Widersachers zu zerstören. Im Kleinen heute, im Großen einmal später. Ich habe noch ein Zitat von jemandem, der hat das so gesagt. Wo auch immer auf der Welt du lebst, versuche mehr, das Richtige zu segnen, als das Falsche zu verfluchen. Versuche mehr, das Richtige zu segnen, als das Falsche zu verfluchen. Wir können uns daran verlieren, das Falsche zu benennen und darin aufzugehen, aber Gutes hineinzubringen, Leben zu bringen, zu segnen, statt zu fluchen, zu lieben, statt zu verbittern. Und für jeden wird das etwas anderes bedeuten in deiner nächsten Woche, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in deinem Sport, in deinen Gedanken. Aber was würde es für einen Unterschied ausmachen, wenn Christen in Hamburg leben und beten, bewahre uns vor dem Bösen, sondern segnen im Namen von Jesus. Amen.